Das erste Thema also heute Abend, was heißt Christsein, der Christ und Christus. Zunächst eine Frage an Sie, liebe Freunde und Geschwister. Es gibt viele Meinungen, wer ein Christ ist. Welche Meinungen sind Ihnen da bekannt? Ich frage jetzt mal nicht, was Sie denken, weil Sie es wahrscheinlich alle wissen. Aber welche Meinungen gibt es denn? Was ist ein Christ oder wer ist ein Christ? Was denkt man da so? Ah, immer in Kirche geht, wurde gesagt. Ja, ist das richtig?
Nein.
Ja, was gibt es noch so für Volksmeinungen?
Ein Christ ist, der getauft ist und einer Kirche angehört.
Reicht es aus? Auch nicht. Ja, noch eine Meinung, vielleicht noch ein Beitrag von Ihrer Seite. Ja, natürlich. Ist das richtig oder falsch? Ja, gute Werke tun, seinen Nächsten liebt. Ist natürlich richtig, aber es ist doch nicht alles. Ne? Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. Also, Gutes tun. Ein Christ ist jemand, der Gutes tut. Das ist nicht falsch, aber es fehlt das Entscheidende. Es ist eine Folge ohne die Grundlage, ohne die Basis. Vielen Dank. Er tut auch gerade ein gutes Werk. Ja. Ja, das ist auch notwendig. Vielen Dank. Also ein Christ ist jemand, der Gutes tut. Ein Christ ist ein lieber Mensch, auch diese Meinung gibt es. Sind dann alle lieben Menschen Christen, wenn man das jetzt rumdreht? Was meint ihr? Leider auch nicht. Schön wäre es ja, wenn alle Christen so lieb wären, dass alle lieben Menschen Christen sind. Aber ist leider auch nicht der Fall. Manchmal gibt es auch Nichtchristen, die bessere Umgangsformen haben, leider Gottes. Vielleicht auch Gott sei Dank, wenn man so sagen will, dass es auch bei Nichtchristen gibt, die hohe humanitäre Ideale haben, auch etwa bei den Anthroposophen, obwohl ich viel kritisiere daran in meinen Büchern. Aber das muss man anerkennen, dass sie Werke und diese Dinge hochhalten. Aber alles das macht den Christen, die Christin, im Innersten noch nicht aus. Das ehrt zwar einen Christen, wenn er ein lieber Mensch ist, und das sollten wir ja sein an sich, obwohl wir es vielleicht auch nicht immer sind, leider. Und manche Erwartung wird auch hier gesetzt auf Christen. Aber auch Nichtchristen können liebe Menschen sein, und Christen sind nicht immer in jeder Situation lieb, wenn sie auch unter Stress oder wo auch immer stehen. Also das kann auch nicht das Entscheidende sein. Dann gibt es auch die Meinung, ein Christ ist jemand, der für den Frieden eintritt. Das ist heute ja auch in der Kirche sehr verbreitet, diese Meinung, nicht? In Landeskirchen, der für den Frieden eintritt. Ist das richtig oder falsch? Welcher Friede? Wenn der vergessen wird, der Friede Gottes, dann geht alles durcheinander, nicht? Dann ist der Friede der Welt so im Mittelpunkt und Vordergrund, dass eben der Friede Gottes dann entweder ganz vergessen wird oder eben dann die Prioritäten so verschoben sind, dass dann unterm Strich mehr Schaden als Nutzen herauskommen kann durch einen falschen, blinden Aktivismus ohne Perspektiven. Für den Frieden, aber für den umfassenden Frieden Gottes, den Shalom, wenn man sagen kann. Dann gibt es die Meinung, ein Christ ist, wer die Gebote hält. Die Gebote hält. Richtig oder falsch?
Das wäre schon richtig. Das ist, kann die Gebote halten.
Ah, das sind jetzt schon tiefgehende Antworten hier vom Bruder Gebhardt. Nicht? Welcher Christ kann die Gebote, und ich ergänze, aus eigener Kraft immer halten? Hier fehlt die Basis, die Gnade, die Erlösung, die Voraussetzung dafür bildet. In Jesus Christus. Aber jetzt möchte ich nicht vorweggreifen, ich komme da noch drauf. Dann gibt es noch viele Meinungen. Noch ein Beispiel: Ein Christ ist jemand, der tolerant ist, der Toleranz übt. Ist das richtig oder falsch? Vorsicht. Sehr gut. Also, hier ist der absolute Fachmann, habe ich schon gesehen. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Toleranz. Und zwar, ja, wissen Sie es auch?
Ja. Also ich bin ja Techniker.
Techniker.
In der Technik spricht man von Toleranzfeldern, ja. Wenn man also Passungssysteme gibt. Mhm. Da muss also beispielsweise eine Welle in ein Lager hineinpassen unter einem ganz bestimmten Toleranzfeld. Toleranzfelden in ganz bestimmten Grenzen. Wenn die Grenzen überschritten oder unterschritten sind, dann passt das Ganze nicht mehr. Da spricht man von Toleranz oder Duldsamkeit.
Das ist eben die Breite, oder sage ich mal, in der
in dem etwas funktioniert.
Funktioniert technisch, ja.
Wenn es darüber hinaus nicht funktioniert,
ist klar. Ja. Im übertragenen Sinne nun, also im nicht-technischen Sinne, geistigen Sinne, ist eben dann ein bisschen anders gemeint. Und zwar heißt da eben Toleranz schon die Duldung auf Deutsch, ne, von, ja, im schlimmsten Fall von allem und jedem, auch wenn es noch so falsch ist, im besten Fall eine gewisse Spannbreite von Dingen, soweit sie jetzt nicht grob falsch und gefährlich sind. Aber ich möchte es nochmal anders unterscheiden, und zwar zwischen Personentoleranz und Sachtoleranz. Sind wir als Christen tolerant in der Sachfrage? Also eher weniger oder nicht, weil da geht es ja um die Wahrheit, nicht? Und die Wahrheit sollten wir nicht verbessern und auflösen. Da sollten wir also klare Position haben und festhalten. So, Sachtoleranz also nein, aber Personentoleranz, das heißt also, so mit den Mitmenschen umzugehen, dass wir ihn als Mitmenschen respektieren und auch ja, akzeptieren, vielleicht nicht in seiner falschen Meinung, aber als Menschen, den Gott als Geschöpf auch lieb hat, auch wenn er noch kein Kind Gottes ist. Diese Personentoleranz, die würde ich durchaus bejahen, um ihn den Menschen liebend einzuladen und zu gewinnen. Also Personentoleranz ja, aber Sachtoleranz nein, so würde ich es definieren. Vielleicht sind Sie anderer Meinung, aber das ist ja wieder eine Frage der Toleranz. Ich habe es mal versucht, so zu formulieren, wer eigentlich Christ ist. Ich möchte zweimal sagen deshalb. Christ ist, wer Jesus Christus als seinen Erlöser und Herrn angenommen hat. Das hat bei all diesen Definitionen jetzt gefehlt. Gutes tun, lieber Mensch sein, für Frieden sein, Gebote halten, Toleranz üben, Personentoleranz. Das ist alles zu wenig. Entscheidend ist, dass man Christ sein kann nur in der Beziehung zu Jesus Christus. Nur in gegründet sein auf ihn, auf sein Erlösungswerk. Also Christ ist, wer Jesus Christus als seinen Erlöser und Herrn angenommen hat. Aber noch weiter. Wer von seinen alten Wegen umgekehrt ist, wer durch Gottes Geist wiedergeboren ist zu einem neuen Leben in Gott und doch weiß, dass er allein aus der Gnade und Vergebung seiner Schuld und Sünde ein Kind Gottes mit der Verheißung ewigen Lebens sein kann. Bisschen kompliziert, deshalb sage ich es nochmal. Christ ist, wer Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser und Herrn angenommen hat, von seinen alten Wegen umgekehrt ist, also die Buße, die Umkehr vom alten, fleischlichen, natürlichen Menschen mit den falschen Wegen, also davon weg und umgekehrt ist, durch Gottes Geist wiedergeboren ist zu einem neuen Leben in Gott, nicht jetzt Reinkarnation natürlich, sondern durch den Geist Gottes, die Wiedergeburt in unserem Herzen. Und der doch weiß, dass er allein aus der Gnade und Vergebung seiner Schuld und Sünde ein Kind Gottes mit der Verheißung ewigen Lebens sein kann. Nicht durch eigene Werke, denn diese eigenen Werke, die Gebote halten, Gutes tun, das ist immer eine Folge des Glaubens, nicht die Voraussetzung, die Folge des Glaubens. Wenn wir schon gerettet sind und als Christen leben, dann tun wir die guten Werke und nicht, um uns selber zu erlösen. Das tut der Humanismus, das tun die ganzen heidnischen Religionen, gute Werke vollbringen, um sich selber zu erlösen. Wir tun gute Werke, weil wir schon erlöst sind, wenn wir in persönlichem Glauben an den Herrn leben und sein Erlösungsopfer als Geschenk angenommen haben. Umsonst empfangen und in den guten Werken dann ausleben dürfen. Aber nicht, dass man das rumdreht durch eine Werkgerechtigkeit und Selbsterlösungslehre. Also Christ ist, wer in Verbindung steht, aber nicht nur in Verbindung, in Gemeinschaft steht Christus in uns, wir in Christus, mit dem Herrn Jesus Christus eben, in Gemeinschaft. Das ist dieses geheimnisvolle Wort im Neuen Testament, was immer wieder begegnet, Christus in uns oder er oder wir in ihm. Die innigste Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass wir Christus würden, sondern dass er in uns durch seinen Geist wohnt als Christen.
darf man auch nicht mit einer Identifikationsmystik verwechseln, wie es manche Strömungen gemacht haben, dass ich jetzt schon Christus werden könnte. Nein, er ist in uns, aber wir können auch den Geist Gottes so betrüben, dass Gott in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sich wieder von uns zurückzieht. Das möge Gott verhindern. Also diese völligste innerste Gemeinschaft im Glauben und in dem die Sünde vergeben ist durch den Tod Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha und durch seine Auferstehung ein neues Leben uns geschenkt wird in Ewigkeit. Ich habe es mal versucht, ein paar Worten zusammenzufassen. Und deshalb stellt sich jetzt natürlich die entscheidende Frage, wenn man Christ nur in Verbindung, in Gemeinschaft mit Jesus Christus sein kann, stellt sich die Frage, wer ist Jesus Christus? Und was hat er für uns getan? Wer ist er und was hat er, der Herr Jesus Christus, für uns getan? Darauf möchten wir heute Abend unser Augenmerk lenken und ich habe eine Reihe Bibelstellen, die ich da mit uns betrachten möchte, in aller Kürze. Entscheidend, denke ich, ist das, was in Matthäus 16, Vers 13 folgende beschrieben steht. Das sogenannte Petrusbekenntnis, uns wahrscheinlich allen bekannt. Ich lese einmal diese Verse vor, Matthäus 16, ab Vers 13. Wer möchte, kann es gern aufschlagen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und zwar diejenigen, die eben mit ihm zusammenleben, die mit ihm gegangen sind, die ihn kennen durch seine ganzen Worte und Taten. Ergänze ich jetzt. Und dann die Antwort. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas, Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus ist. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Soweit aus dem Wort Gottes hier einige Verse. Das Zentrale hier, die Frage, wer ist Christus? Nun, die Antworten, was die Leute sagen. Ja, ich habe ja vorhin auch gefragt, wer ist ein Christ? Was sagen so die Leute? Das ist ja oft so, immer so ein Körnchen Wahrheit dabei, aber es fehlt das Grundlegende. Und hier kommen auch so typisch äußerliche Antworten. Sie wissen schon, die Menschen damals und auch heute, dass mit Jesus irgendetwas Besonderes sein muss. Ein besonderer Mensch, ein Prophet, Johannes der Täufer, der vielleicht wieder aufgetreten ist in ihm, oder Elia, der ja auch wieder kommen soll, und oder Jeremia und einer der Propheten, aber zu mehr sind sie nicht vorgedrungen. Ist er nur ein Mensch, ein Prophet? Und diejenigen, die ihn durch das Leben mit ihm kennen, die mit ihm auf der Erde gewandelt sind, die gewürdigt waren, mit dem Herrn diesen Weg zu gehen, ja, bis zu Golgatha, obwohl sie ihn dann auch verlassen hatten, aber dann wieder doch umgekehrt sind bei der Auferstehung. Der Sprecher dieser ersten Jünger, der damals noch 12 Apostel, einer fiel ja dann später ab, der Judas, aber der Sprecher praktisch, Simon Petrus, er gibt dann die Antwort, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Nun, was heißt Christus? Das ist das griechische Wort von Chrio, ich salbe, hebräisch Mashiach, der Messias, der Gesalbte, und der Gesalbte, der Messias, ist im Grunde der König, der auf den Thron gesetzt wird und mit Öl gesalbt, eingesetzt. Wir sehen es auch im Alten Bund immer, wie die Könige eingesetzt wurden durch Salbung mit Öl, Saul, David und so weiter, durch Samuel jeweils in dem Falle. Und er ist eben der Heilskönig, der zu unserer Erlösung gekommen ist, aber in einzigartiger Weise, mehr als alle Könige vor und nach ihm, mehr als alle Herrscher auch heute, die, wie wir ja jetzt gerade wieder sehen, alle doch nur Menschen sind, sündig und fleischlich nach Römer 3. Die ganzen Skandale, die wir heute auch bei den Regierungshäuptern jetzt wieder erleben, in Deutschland, in vielen anderen Ländern. Aber er, der einzig sündlose Messias, ist eben gleichzeitig der Sohn des lebendigen Gottes. In einzigartiger Weise Gottes Sohn. Es gibt ja manche Sekten, die sagen, es gibt viele Göttersöhne. Die Zeugen Jehovas sagen auch, Christus ist Gottes Sohn, aber es gibt viele Söhne Jehovas. Ja, wir werden auch ein Seminar, so Gott will und wir leben, zu diesem Thema haben in diesem Jahr. Da können Sie das ausführlicher hören. Oder die Mormonen, die sagen, wir alle können Göttersöhne werden, indem wir weiter aufsteigen in der Entwicklungslinie. Das ist alles nicht richtig. Die Bibel sagt, dass er es in einzigartiger Weise ist. In einzigartiger Weise gezeugt, nicht geschaffen. Alle Engel, alle Menschen sind jetzt auf natürliche oder auch übernatürliche Weise Geschöpfe geschaffen. Aber er, der Sohn Jesus Christus, ist in einzigartiger Weise gezeugt. So wie, ja, man kann es vielleicht nur ganz andeutungsweise vergleichen, in der menschlichen Familie gibt es eben auch nur die leiblichen Kinder. Und wenn jetzt aber ich ein Kunstwerk schaffe, dann ist es ein Geschöpf, aber nicht jetzt aus dem eigenen Fleisch und Blut gezeugt. Das ist jetzt ein schwacher Vergleich, um deutlich zu machen, wie Gott in einzigartiger Weise seinen Sohn gezeugt hat, so wie es auch in den Bekenntnissen festgehalten wurde. Ein Versuch, das zu verstehen auch. Und er unterscheidet sich deshalb nicht graduell, sondern grundlegend, nicht quantitativ, sondern qualitativ von allen Geschöpfen, ob es jetzt Menschen, Tiere, Pflanzen oder eben auch Engelwesen sind. Jesus ist eben nicht der Oberste der Engel, sondern qualitativ völlig unterschieden von den Engeln. Lesen Sie Hebräer 1. Ja? Hebräer 1, auf der einen Seite alle Geschöpfe, auch die Engel, aber der Sohn Gottes in einzigartiger Weise unterschieden. Was gerade zum Beispiel Zeugen Jehovas eben nicht unterscheiden an solche Sekten. Da ist er auch auf der Seite der Geschöpfe. Die anderen Geschöpfe wird dann übersetzt in Kolosser 2 an solchen Stellen. Ja?
Ja. Den Sprüchen hinzufügen.
Ja, bitte.
Aus Sprüche 8, da steht, der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf, war ich da.
Ja, wir kommen auch noch auf diese Aussagen, genau. Er war schon da, ehe etwas, irgendetwas geschaffen wurde vom Vater. Ja, und dann die Antwort. Das ist nämlich die richtige Antwort. Deshalb sagt der Herr dann zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das widerspricht diesen Meinungen der Menschen, die vorher zitiert wurden. Sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Das kann der Mensch nur erkennen durch die Offenbarung Gottes, des Herrn und Schöpfers. Und dann kommt diese Verheißung. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und so weiter. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Es gibt auch verschiedene Deutungen. Sie kennen die Problematik hier. Mindestens drei Deutungen an dieser Stelle. Das hängt manchmal auch von der Konfession dann ab. Aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht jetzt hier um Christus, dieses Bekenntnis, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, aber interessant nun und ja auffallend, dass niemand sie sagen soll noch, dass er der Christus ist. Es wurde dann erst nach der Auferstehung proklamiert, als das Heilswerk vollendet war. Der Weg musste erst beschritten werden bis zum bitteren Leiden. Und das sagt der Herr auch voraus. Vorherwissen übrigens ist ganz kennzeichnend für ihn. Er wird viel leiden müssen, getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Nun möchte ich noch einige Bibelstellen uns wiedergeben über Christi Göttlichkeit und Christi Menschlichkeit, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Die Göttlichkeit des Herrn wird bezeugt durch seine eigenen Worte, durch das Zeugnis der Apostel, durch den Vater selber, durch verschiedene weitere Zeugen, aber auch sogar durch die Dämonen, durch die bösen Geister, auch sie müssen das bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, auch die Gegenmächte. Nun, die Heilige Schrift, seine eigenen Worte. Und es gibt ja immer wieder Gruppen und Sekten, die bestreiten, dass Jesus Gott ist. Ich habe in meinem Buch über Zeugen Jehovas ja auch einiges gegenübergestellt und versucht zu zeigen, dass ihm genau die gleichen Eigenschaften zugeschrieben werden wie Gott dem Vater. Er weckt Tote auf, er heilt, er vergibt Sünden, was alles Dinge, die nur Gott kann, Sünden vergeben, übernatürliche Dinge in dieser Weise tun und so weiter. Also er selber sagt etwa in Lukas 22, Vers 70 im Passionsgeschehen, da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. In Johannes 10, Vers 30 sagt er zu seinen Jüngern, ich und der Vater sind eins, eines Wesens, steht hier das Neutrum, dasselbe göttliche Wesen. Manche sagen, es sei der gleiche Willen, aber das gibt diese Stelle nicht her, sondern es ist im Wesen eins. Drei Personen, aber ein göttliches Wesen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann Johannes 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Also hier das gleiche Wesen Gottes im Vater und im Sohn. Und darauf gehe ich jetzt nicht ein, Heiliger Geist. Dann die Apostel. Gerade auch in den Briefen oder auch in den Evangelien wird von den Aposteln Johannes, Petrus, Paulus und auch anderen die Göttlichkeit Christi bezeugt. Ganz wichtig die Stelle Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Es wird immer wieder so hingestellt, gerade auch von Zeugen Jehovas und anderen Gruppen, dass das nur heißen würde göttlich und so weiter und es sei gar nicht Gott und das wird umgedeutet, aber man kann diesen Menschen entgegenhalten. Das Entscheidende ist jetzt gar nicht nur der Begriff Gott, sondern so wie der Bruder Gebhardt oder glaube was erwähnt hat, im Anfang war das Wort. Es wurde nicht, sondern es war, steht hier im Griechischen, ein und nicht gegonnen für die Fachleute. Sonst würde stehen, ist entstanden, wurde das Wort. Nein, es war vor allen Geschöpfen schon vorhanden. Von Ewigkeit, ja. Das ist das, was solche Sekten und Gruppen übersehen. Er ist Gott von Ewigkeit. Und nur deshalb kann er uns erlösen. Darauf komme ich noch zurück. Wer das bestreitet, dass Jesus Gott ist, der hat keine Erlösung, weil er den Erlöser nicht hat, der Gott und Mensch zugleich ist, in Wahrheit und ganz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Warum heißt einmal, Gott war das Wort und es war bei Gott? Weil er eines Wesens ist mit dem Vater, dass Gott war das Wort, aber trotzdem wird zwischen den Personen Vater, Sohn, Heiliger Geist in den Funktionen unterschieden. Das Wort war bei Gott, als die von Gott, dem Vater, wiederum unterschiedene Person, aber zugleich doch eines Wesens mit dem Vater. Das ist das tiefste Geheimnis nun der Dreieinigkeit, was wir als Menschen mit unserem verfinsterten Verstand nach Römer 1 wird das ja auch so genannt, nie ganz ergründen können, aber was doch auch nicht so unbegreiflich ist, sage ich, dass wir überhaupt nichts uns erklären könnten hier. Also ich denke, ich kann schon andeutungsweise begreifen, was die göttliche Dreieinigkeit für uns bedeutet. Also drei Personen, aber eines göttlichen Wesens. Auch in Römer 1, Vers 4 heißt es, und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Steht hier auch, dass er geboren wurde als Mensch, aber zugleich als Gottes Sohn dann eingesetzt wiederum durch die Auferstehung von den Toten. Hier gerade in Römer 1 wird die menschliche und die göttliche Seite beides gleichermaßen betont. Ich möchte jetzt nicht alle Stellen hier nennen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wird etwa auch in Kolosser 2, Vers 9 ausgeführt. Oder Hebräer 1, Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und so weiter. Nun, auch der Gott, der Vater selber legt Zeugnis ab, dass Jesus der Sohn ist, in einzigartiger Weise. Beeindruckend diese mindestens zweimal auftretende Stimme vom Himmel. Wisst ihr, wo Gott der Vater direkt vom Himmel spricht bei Ereignissen? Wo? Bei der Taufe und noch bei einem Ereignis. Sehr gut, bei der Taufe und bei der Verklärung des Heilands. Bei der Taufe, Matthäus 3, Vers 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das muss ein überwältigendes Erlebnis für die Dabeistehenden gewesen sein. Und vielleicht noch beeindruckender bei der Verklärung, wo ja nur wenige Jünger auserwählt wurden, dieses mitzuerleben auf dem Berg Tabor. Nimmt man an, dass es da war. Ich war auch schon in Israel, es ist wirklich eine besondere Atmosphäre da oben. Da steht jetzt die Verklärungskapelle und dann diese vielen Mandelbäume, die damals in der Blüte standen. Und da heißt es in Matthäus 17, Vers 5, als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören, steht hier noch zusätzlich jetzt dabei. Und ja, er hat dann ja auch ihnen noch viel gesagt vor seinem Weggang und bevor er dann den Tröster, den Heiligen Geist gesendet hat. Und in 1. Johannes 5, Vers 9 wird gesagt, dass Gott, der Vater, selber Zeugnis gibt für seinen Sohn. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Und in Johannes 5, das möchte ich jetzt mal im Zusammenhang lesen, 5, Vers 31 bis 40, werden 7 Zeugnisse aus der Heiligen Schrift genannt für die Göttlichkeit Jesu Christi. Johannes 5, 31 bis 40. Das ist hier in meiner Lutherbibel überschrieben, Zeugen für den Sohn Gottes. Da sagt der Herr, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Kein Mensch kann jetzt für sich selber zeugen, wenn nicht auch andere Zeugen dazukommen. Natürlich kann man von sich etwas sagen, aber das reicht nicht aus. Ein anderer ist, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr schicktet zu Johannes und er zeugte von der Wahrheit. Johannes der Täufer hat von ihm gezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern solches sage ich, damit ihr selig werdet. Also ich verstehe das so, dass das allein auch nicht ausreichen würde, dass da noch mehr Zeugnisse kommen müssen. Und dann über Johannes. Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Lichte. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das Johannes, des Johannes Zeugnis. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Also hier die Werke des Herrn. Was hat er denn alles getan? Er hat vor allem viele Menschen geheilt, hat ihnen wirklich ganz praktisch geholfen nach Leib, Seele und Geist. Es sind immer Werke des Aufbaus, der Hilfe, der Heilung auch, die der Herr hier getan hat. Aber auch andere Werke, Naturwunder, Sturm gestillt und ja, Tode auferweckt, vieles, was er tun konnte hier in der irdischen Zeit, auch heute sicherlich an manchen Orten tut. Wenn es auch nicht in spektakulärer Weise hinausbusaunt werden soll. Nicht? Das war schon damals nicht vom Herrn gewünscht. Aber das tun eben Menschen gern, damit sie auch im Lichte dann stehen sollen. Und das ist eben nicht unbedingt geistlich, sage ich mal vorsichtig. Aber diese Werke zeugen von mir, sagt er, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, der hat von mir gezeugt. Also Johannes der Täufer, die Werke, der Vater zeugt von ihm. Und wo? Wenn man jetzt mal die Bibel im Zusammenhang sieht. Nun, es wird schon im Alten Bund gezeugt vom Sohn Gottes. Lesen Sie doch nur mal Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit, er wurde um unserer Missetat willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Eindeutige Voraussage, Jahrhunderte vorher, auf den Messias. Ihr habt niemals weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubet dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Also der Vater selber, aber eben auch die Heilige Schrift. Das ist der nächste Zeuge. Gott, der Vater und die Heilige Schrift. Was ich gesagt habe, die vielen Prophezeiungen schon im Alten Bund. Das ist wirklich frappierend, wie sich das bis ins Detail dann erfüllt hat. Allein schon der Geburtsort Jesu an sich stammt, wohnten seine Eltern ja in, oder seine Mutter mit Josef, muss ich richtiger sagen. Immer aufpassen, wie man es jetzt auch formuliert. In Nazareth, aber durch diese Volkszählung sind sie ja dann nach Bethlehem gezogen. Und dadurch hat sich erfüllt, was in, ich glaube, Micha 5, Vers 1 oder 8, jedenfalls im Propheten Micha vorausgesagt ist über den Geburtsort des Messias. Oder dann auch die ganzen Ereignisse bei der Kreuzigung, nicht, wo sie über das Gewand die Kleider losten und wo dann die Lanze in seine Seite gestoßen wird. Und bis in die Einzelheiten alles vorausgesagt, den sie durchbohrt haben bei Sacharja. Ja. Und der ganze Psalm 22, das sich erfüllt. Also ich denke, es ist uns auch weithin schon manches bekannt. In welchem Vers war ich jetzt? 39. Ja, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Also die Schrift, die ja das ewige Leben uns vermittelt, sie zeugt von ihm, der das ewige Leben uns erwirbt. Ja, so im Zusammenhang zu sehen auch. Aber doch wollt ihr nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also wir sind als Zeugen genannt, um zusammenzufassen, Johannes der Täufer, die Werke des Herrn, der Vater im Himmel, das Alte Testament, auch Jesus Christus selbst, der Heilige Geist und anderes wird in anderen Stellen genannt. Viele Zeugen für die Wahrheit. Und ich habe vorhin schon erwähnt, sogar die bösen Geister müssen bekennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie können es gar nicht anders. Sie müssen es bekennen. Und zwar in dem Moment, wo sie dann ausgetrieben werden, wo sie entwaffnet sind ihrer Macht. Vorher lügen sie uns viel vor. Aber sobald der Sieger auftritt in einem Leben, müssen sie bekennen. Matthäus 8, Vers 29. Bei dem Gadarener heißt es dann, und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? So Matthäus 8, Vers 29. Aber auch allgemein in Markus 3, Vers 11. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Das ist eine ganz erstaunliche Stelle, möchte ich mal sagen. Ja? Dass selbst sie das bekennen müssen, auch wenn sie es gar nicht wollen, aber sie müssen es. Deshalb, Satan ist besiegt für alle, die auf Jesus Seite stehen. Ich werde morgen Abend ja über den Sieg etwas sagen. Über der Sieg über Satan, der Sieg über die Welt und der Sieg über die Sünde. Aber im richtigen Rahmen, bitte nicht falsch verstehen. Ja, nicht so, als wären wir jetzt perfekte Menschen. Ich werde morgen versuchen darzustellen, auf welcher Grundlage dieser Sieg errungen ist und besteht und beständig bleiben kann. Ich möchte noch nichts vorwegnehmen. Morgen früh dann ja das Thema Leiden, das dürfen wir auch nicht übergehen. Das steht bewusst zwischen den beiden Themen. Christus, das Leiden, der Sieg. Auch in der Abfolge, wobei es morgen früh dann mehr auch um unser Leiden und die Überwindung dann geht. Ja, ganz kurz einiges, was dann auch kennzeichnet seine Göttlichkeit. Zum Beispiel, dass er vor der Zeit existiert hat, das ist schon mehrmals angeklungen. Man nennt es mit einem Fremdwort die Präexistenz. Kein Mensch von uns, keiner von uns und keine von uns hat die Präexistenz. Wissen Sie, was das bedeutet? Also wir haben nicht vor unserer Zeugung existiert, nur in dem Plan Gottes. Aber der Sohn Gottes existiert von Ewigkeit. Man kann es im Bild sagen, im Schoße des Vaters. Im Schoße des Vaters praktisch, von Ewigkeit. Johannes 8, Vers 58. Und nun, Vater, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Nicht wurde ich oder war ich oder werde ich, sondern bin ich. Das ist eine zeitlose Ewigkeitsaussage. Und das hat diesen ganzen Anstoß auch bei den Juden ausgelöst. Die haben genau verstanden, was der Herr damit sagen wollte. Denn bin ich ist nichts anderes als die griechische Form des hebräischen Gottesnamens. Ich wage ihn jetzt mal einfach unter den auszusprechen. Jahwe wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Das Tetragramm JHWH im Deutschen. Also das ist nichts anderes. Wie heißt es in 2. Mose 3? Der war, der ist und der sein wird. Nicht? Dieses ewige Wesen Gottes. Ehe Abraham geschaffen wurde als Mensch, von seinem irdischen Vater gezeugt wurde, aber nicht göttlichen Wesens. Ehe Abraham wurde, bin ich. Da warfen sie dann Steine, weil sie haben das als Gotteslästerung empfinden müssen, wenn jemand sich gleichsetzt mit Gott und dem Vater. Aber er hat es ja bewiesen, durch die vielen Zeugnisse, dass er es tatsächlich ist. Und im hohepriesterlichen Gebet, wie es manchmal genannt wird, Johannes 17, Vers 5, da betet der Heiland: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die ich bei dir, ich ergänze mal, schon immer hatte, schon ehe die Welt war. Und dann gewaltig am Ende der Heiligen Schrift, Offenbarung 22, Vers 13, wo dann alles zur Vollendung strebt. Und schon vollendet ist dann. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das ist überwältigend, universal, dieser Anspruch und dieser Zuspruch. Die Existenz vor der Zeit, in überzeitlicher Ewigkeit und doch in die Zeit eingehend. Und dann die Vollmacht des Herrn. Er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die hatten offensichtlich keine Vollmacht mehr, vor allem, weil sie ihn ablehnten. Da war die Vollmacht weggegangen. Und liebe Geschwister, wie ist es denn heute zum Teil in manchen, ich sage es mal jetzt doch vorsichtig und doch offen, manchen Kirchen, wo man Jesus nicht als Gottessohn mehr anerkennt, sondern nur noch als Mensch, als Friedensstifter oder als irgend etwas Irdisches nur. Kann da noch Vollmacht sein? Man sieht da jetzt erschütternde Entwicklungen. Es ist jetzt in der ersten Landeskirche im Rheinland. Bitte und möchte sagen, das ist für mich eine seelsorgerliche Frage in erster Linie. Aber es ist jetzt die gottesdienstliche Begleitung homosexueller Partnerschaften oder Ehen, kann man es ja nicht nennen, im kirchlichen Formular mit großer Mehrheit beschlossen worden, im Rheinland jetzt. Andere Landeskirchen werden nachfolgen. Kann da noch Vollmacht sein, wenn Sünde nicht mehr Sünde genannt wird und wenn den Menschen auch nicht geholfen wird, indem sie aus ihrer Sünde befreit werden? Darum geht es ja seelsorgerlich, dass sie wieder zu einer, sei mal, normal geschlechtlichen Beziehung kommen, wo auch die Menschheit dann nicht ausstirbt, denn es kann niemals Gottes Willen entsprechen, dass die Menschheit auf die Weise ausstirbt, dass Mann mit Mann und Frau mit Frau und so weiter. Ja, ich muss es nicht ausdehnen. Das widerstreitet also völlig Gott, dem Schöpfer und seiner Schöpfungsordnung. Es ist eine seelsorgerliche Not, sicherlich, aber man kann das ja nicht noch kirchlich absegnen und die Menschen, denn das sind ja die Hauptbetroffenen, die dann ihrem Schicksal überlassen werden und eben nicht umkehren. Ja, ich wollte es nur mal einflechten, weil wir ja bei Vollmacht sind. Ja, bin ja manchmal sehr assoziativ, dann kommen dann solche Dinge. Aber er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und eben er in einzigartiger Weise trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Er ist eingesetzt vom Vater, weil er der einzig gehorsame Sohn bis ans Kreuz war und in Ewigkeit ist. Und auch das Vorherwissen, ich habe schon gesagt, er wusste von Anfang, wer die waren, die nicht glaubten, wer ihn verraten würde, ist in Johannes 6, Vers 64 beschrieben, wird oft überlesen. Er wusste schon von Anfang an. Und trotzdem hat er den Judas berufen. Das ist ein Geheimnis Gottes, das können wir sicherlich nicht ergründen, nicht? Diese Zulassungen und auch in Menschenschicksalen. Ich möchte jetzt nicht über das Thema Prädestination, Vorherbestimmung reden, da kommt man kein Ende. Das sind auch so schwierige theologische Fragen, dass das ein wochenlanges Seminar erfordern würde. Ich kann es nur andeuten. Es gibt sicherlich manche Geheimnisse, wo unser Verstand dann wirklich nicht ausreicht. Das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit unserer gefallenen Natur, dass wir als Menschen eben nicht in die letzten Geheimnisse Gottes so eindringen können, dass wir dann schon meinen würden, ja, wir sind jetzt auch schon in der göttlichen Sphäre und Ähnlichem. Das sollten wir einfach eine gesunde Bescheidenheit behalten. Auch menschliche Forschungen sind immer wieder überholt worden. Sie können auch ein Lied davon singen, nicht? Ob es jetzt das kopernikanische oder das ptolemäische Weltbild ist oder was auch immer, will ich das mal nicht mehr sagen. Es sind menschliche Erkenntnisse, menschliche Behauptungen, die immer wieder auch überprüft werden müssen. Ja, aber Jesus wusste von Anfang, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Er sagt auch seine Leiden voraus, ich habe schon Stellen genannt und vieles weitere. Nun möchte ich mal kurz eine Pause machen, wir singen eine Strophe und dann möchte ich noch auf das Menschliche. Nun kommen wir zum zweiten Teil, mache ich etwas kürzer, aber es ist doch grundlegend, denn wir können nicht nur von der Göttlichkeit Jesu reden, sondern eben auch von der Menschlichkeit. Jetzt nicht falsch verstehen, Menschlichkeit nicht, auch jetzt als Menschenfreundlichkeit sicherlich, aber das menschliche Wesen. Denn ich habe ja schon gesagt, das Geheimnis Christi ist, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Christus ist Mensch. Er hat einen menschlichen Stammbaum. Das wird am Anfang der Evangelien Matthäus und Lukas ja auch beschrieben. Matthäus 1, Vers 1 fängt ja bekanntlich so an, das Neue Testament. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann kommt eben ein Stammbaum auch bei Lukas. Nun, warum ist Christus auch Mensch? Damit er uns Menschen erlösen kann. Das ist ein Geheimnis, dass er uns nur erlösen kann, weil er Gott ist, aber auch, weil er Mensch ist. Wie verstehen Sie das? Ich habe hier schon mal drüber gepredigt. Wer dabei war, müsste an sich noch wissen. An Weihnachten war das. Damit er mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Ja.
Er könnte sonst gar nicht sterben. Wenn er nicht auch als Mensch wäre, könnte er nicht sterben, weil Gott kann nicht sterben.
Ja. Und er hat den Weg sich ausgesucht, eben Stellvertretung für uns wahrzunehmen. Nicht? Der Begriff Stellvertretung. Wobei, ich muss sagen, da gibt es ein Buch auch von einer Theologin, die ich gar nicht so teile, deren Ansicht. Die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Stellvertretung. Wer weiß denn, wer das ist? Dorothee Sölle. Ja, aber sie meint, dass der Mensch die Stellvertretung für Gott übernimmt, der tot sei, durch seine Werke der Nächstenliebe. Dann müsste der Mensch Gott stellvertreten. Aber in der Bibel ist gerade umgekehrt. Gott hat die Stellvertretung für uns übernommen, weil wir uns selber nicht erlösen können, hat er alles für uns vollbracht. Also da wird manches gerade rumgedreht. Wir können niemals Gott vertreten. Sicherlich nach Auschwitz, dass da manche Leute in Anfechtung gekommen sind, nach allem, was da Schlimmes passiert ist, die Nachkriegsgeneration dann und so weiter, das kann man ein Stück weit verstehen. Aber trotzdem sind es auch Dinge, die sicherlich schrecklich sind, aber deshalb zum Atheisten zu werden, ist dann immer, denke ich, die falscheste Entscheidung. Es war nicht Gott, der die KZ errichtet hat. Es waren Menschen, die von Gott abgefallen waren, die, man kann sagen, in einem vorantichristlichen System, wie übrigens auch in Russland, nicht nur in Deutschland, Menschen zu Hunderttausenden, Millionen umgebracht haben. Das hat Gott sicherlich nicht gefallen. Das ist also gar keine Frage, aber hier wird immer dann gleich Gott die Schuld zugeschoben. Da, wo was Schlimmes ist, ist Gott schuld. Und wenn der Mensch was Gutes gemacht hat, hat er selber das vollbracht. Ja. So ist es doch oft im menschlichen Denken. Aber so können wir mit Gott nicht umgehen. Da ist Gott viel zu groß, zu mächtig und zu gut. Ja, wenn Gott nicht so barmherzig wäre, dann würde es, denke ich, mit uns auch in unserer Welt noch viel schlimmer aussehen, als es noch ist. Er hat viel Geduld mit uns. Ja, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14. Das ist ein Schlüsselvers, wenn man sagen kann dazu. Das Wort ward Fleisch, übersetzt Luther so unübertroffen, ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott, das ewige Wort, wird Fleisch, geht in die menschliche Sphäre, in die menschliche Gestalt ein. Und das ist auch in Philipper 2 zentral. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt oder erfunden, gefunden. Das heißt also, er hätte es nicht nötig gehabt, seine Herrlichkeit aufzugeben, aber er hat es freiwillig getan um unseretwillen. Und das war ja auch die wichtige Erkenntnis bei Luther, was er ganz neu auch betont hat von Paulus dann her. Für uns gestorben, für uns auferstanden. Für sich selber hätte er nichts tun müssen. Da hätte Gott, sag ich mal, etwas salopp in seinem Himmel bleiben können, aber er ist heruntergekommen im Sohn, in seinem geliebten Sohn, den er für uns geopfert gegeben hat. Das ist das tiefste Geheimnis des Christusereignisses, des christlichen Glaubens. Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, unsere Schuld wurde seine Schuld, obwohl er schuldlos war und blieb. Und seine Gerechtigkeit wurde unsere Gerechtigkeit, wobei wir von Natur aus ungerecht sind vor Gott, nicht uns selber erlösen können. Und wenn jemand denkt, ich habe keine Sünde, ich bin ein vollkommener Mensch, dann hat er gerade eine der größten Sünden begangen. Wisst ihr welche? Ich bin so gut. Ja, was ist das für eine Sünde? Die anderen, die sind schlecht, aber ich, Hochmut. Ja. Und das hat Paulus und hat auch Luther und die Reformatoren wieder ganz neu erkannt als die Wurzelsünde aller anderen Sünden, ja, der Hochmut. Ich möchte nochmal sagen, diese feinen Hochmutsünden, die sind oft noch viel gefährlicher als die groben Sünden, weil da denkt man dann, man ist so gerecht, warum soll man sich da noch bekehren? Nun, dass Gott in Jesus wirklich Mensch wurde, dass Jesus auch wahrer Mensch war. Heute ist er ja erhöht zum Vater, er wird ja in Herrlichkeit wiederkommen, aber in dieser menschlichen Selbsterniedrigung dieser Zeit, da hat er auch menschliche Erfahrungen gemacht. Körperlich gewachsen, als Kind herangewachsen. Er wird übrigens nicht mehr als Kind geboren. Falsche Christusse heute behaupten, sie seien der wiedergekommene Christus, aber die sind alle als Kind herangewachsen. Das gibt es nicht mehr, weil der Christus, der Herr schon zum Vater erhöht ist, der kommt nicht mehr in der Krippe. Ja, ganz klar, da können wir ganz klar unterscheiden. Moon und wie sie alle heißen, die können niemals Christus sein. Also er hat körperliches Wachstum erlebt, er hat Hunger empfinden müssen, er hat Schlaf tätigen müssen, wie wir auch alle heute Nacht wahrscheinlich wieder, soweit wir es können. Manche können sehr leider nicht richtig schlafen. Armut hatte keinen Platz gehabt, um sein Haupt hinzulegen. Ermüdung, ist auch müde geworden. All diese menschlichen Schwächen hat er auch empfunden. Aber in einem zentralen, entscheidenden Punkt hat er sich von uns allen, von allen Menschen unterschieden. Ohne Sünde geblieben. Steht im Hebräerbrief. Er wurde uns Menschen in allem gleich, aber er blieb ohne Sünde. Was Sünde ist, darauf werde ich morgen Abend noch eingehen, wo es dann um den Sieg, gerade auch über die Sünde geht. Er wird dann als Menschensohn bezeichnet. Wobei das übrigens auch ein Würdetitel ist des Weltenrichters nach Daniel 7. Nicht nur einfach, soll nicht Mensch nur heißen, sondern das ist der Würdetitel. Und eben auch Sohn Davids. Jetzt genug der Bibelzitate. Ich denke, es ist gut, dass wir das mal in dieser Zusammenfassung, man hätte noch viele weitere Stellen nennen können, hören durften. Ich möchte am Schluss noch ein längeres Zitat bringen, wenn die Luft zu eng ist, rausgehen. Ist die Luft sehr schlecht verbraucht? Ja. Also heute finde ich es nicht so heiß, ausnahmsweise, muss ich sagen. Es war auch kalte Tage, die letzten Tage. Ich habe vor 5 Tagen oder 4 Langlauf gemacht auf dem Dobel oben. Es haben also fast die Ohren abgefroren. Ich habe auch keine Mütze aufgesetzt. Heldenhaft, wie ich manchmal bin. Aber es ist bestimmt 10, 15 Grad wärmer als noch vor ein paar Tagen. Ne? Das ist also schon.
Ich bin dankbar, dass du es überlebt
hast. Oh, danke, ich auch. Ja, nein, man muss sich schon abhärten bei der Grippewelle heutzutage. Ne? Das gehört jetzt aber nicht zum Vortrag. Obwohl, liebe Geschwister, vielleicht gehört es doch dazu, denn jede Krankheit zeigt uns, dass wir vergänglich sind. Und das wird auch manchmal übersehen, wenn sich Menschen so selbstherrlich fühlen. Ich möchte jetzt nicht nur über die Politiker schimpfen, ist ja heute viel Mode, gell? Aber man sieht, wie schnell Hochmut vor dem Fall kommen kann. Und wie oft noch Schuld nach Jahren Menschen dann einholt, wenn sie nicht bereinigt wird, wenn man versucht hat, sie zuzudecken. Soll uns allen eine Warnung sein, dass wir Schuld vor Gott bereinigen und Dinge, so gut es irgendwie noch möglich ist. Manchmal ist es schon zu spät, sind die Betroffenen gestorben. Aber wenn es noch geht, Dinge in Ordnung bringen, wo wir an Menschen etwas versäumt haben. Soweit es an uns liegt, wenn der andere Mensch nicht will, sind wir machtlos, abgesehen dafür, dass wir natürlich beten können, auch für unsere Feinde und Gegner. Aber ich möchte von meiner Seite, ich sage es jetzt persönlich, von meiner Seite keine Feinde haben. Bloß, wenn die anderen das so sehen, dann kann man leider auch nicht immer was dran ändern. Jedenfalls ist der Herr auch dafür gestorben, dass Feindschaft zwischen Menschen aufhören kann. Er hat am Kreuz den Sieg errungen, dazu dann morgen Abend. Jetzt aber komme ich zurück, bevor ich dann dieses längere Zitat von Martin Luther bringe. Eine gewisse Zusammenfassung. Was heißt Christsein? Christsein besteht darin, dass der Christ und Christus in Gemeinschaft sind. Vielleicht soll ich sagen, Christus und der Christ. Mir graut es immer ein bisschen, wenn man ihn manchmal so hört, vielleicht auch unüberlegt, ich und Gott. Soweit man es bewusst ist, würde ich das nicht so sagen wollen und können. Wie würde man dann besser sagen? Gott und ich. Nein, ich meine einfach die Rangfolge, müsste an sich immer klar sein. Das sind so feine Dinge bei manchen Predigten. Manchmal empfindet man es einfach störend, nicht? Obwohl derjenige das gar nicht absichtlich tut oder und doch stört man sich dran. Auch muss ich sagen, höre ich es auch nicht so gern, vielleicht rede ich jetzt in den Fettnäpfchen, ist mir jetzt auch egal, die Anrede, liebe Schwestern und Brüder, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Das hat nichts mit Höflichkeit zu tun, da geht es einfach um biblische Prinzipien. Sehr geehrte Damen und Herren, ist in Ordnung, ja? Das ist weltlich gesprochen, Höflichkeit, alles ganz klar. Aber Brüder und Schwestern, das hat mit Epheser 5 zu tun, mit der Hauptstellung und mit dem Dienen und Lieben und wie die Geschlechter sich zueinander verhalten. Gut, vielleicht bin ich jetzt hier ein paar Fettnäpfchen getreten. Damen, ich sage dann oft, liebe Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, so rum. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Okay. Also, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Aber das heißt nicht, dass der Mann die Frau unterjocht, sondern dass er sie lieben soll. Das nur nochmal, damit keine Missverständnisse entstehen. Und deshalb zuerst Gott und zuerst auch die Brüder und dann die Schwestern. Jetzt nicht als Abwertung, aber einfach als biblische Zuordnung. Das sind so ein paar Dinge, was vor ein paar Jahren noch selbstverständlich war, auch in christlichen Kreisen, aber heute ist, man muss sich dem Zeittrend auch in solchen Kleinigkeiten anpassen. Diese Kleinigkeiten machen es dann oft aus. Andererseits erlebe ich auch immer wieder Geschwister, gerade gestern mit einem Bruder getroffen, die haben sich jetzt wieder zerspalten wegen völligen Randfragen. Ich frage mich wirklich, ob das dann immer sein muss. Dinge, die wirklich nicht heilsentscheidend sind. Ich möchte jetzt kein Beispiel nennen. Es gibt genug Beispiele. Bei der einen Gemeinde ist es dies der Spaltgrund, bei der anderen jenes. Und nur ein Beispiel, ich habe jetzt einen lieben Bruder kennengelernt, der sagt, also in der Bibel würde stehen, man muss den Bart wachsen lassen, das würde in der Bibel stehen, bis zum Rand des Anschlags, oder ich weiß nicht, wie er es formuliert. Jeder, der keinen Vollbart hat, ist nicht völlig in der Bibel. Oder es gibt auch die umgekehrte Ansicht, wer einen Bart hat, das trifft man dann wieder in manchen russlanddeutschen Gemeinden, da ist man dann schon komisch angesehen, wenn man irgendwelche Haare hat untenrum, so da, ne? Das ist auch viel Tradition, aber die Tradition muss man immer wieder an der Schrift überprüfen, ob die wirklich heilsentscheidend sind. Also ich leide da bis ins Physische manchmal hinein, wenn ich diese Spaltungen sehe, wegen solchen Fragen. Manchmal erinnert mich es an Matthäus 23, wo es dann... Bei Gullivers Reisen.
Die haben sich gestritten über die Schnalle am Schuh.
Ja. Und da sucht der Teufel, sucht die Anknüpfungspunkte. Immer bei den Kleinigkeiten. Müssen wir uns auch alle merken, übrigens. Ich bin da auch vielleicht nicht frei davon, ja? Oder wahrscheinlich sogar nicht. Und das ist immer gut, wenn man sich gegenseitig auch helfen und korrigieren kann. Gut. Ich schweife jetzt aber zu sehr ab. Aber ich wollte sagen, Christsein hat eben auch damit zu tun, dass das Zentrum Zentrum bleibt. Und die Randfragen, die Adiaphora, wie es die Theologen auch genannt haben, Adiaphoron, das sind Randthemen, die auch zum Glauben gehören, die aber nicht ins Zentrum rücken sollten, dass das nicht unnötige Spaltungen verursacht. Zentrale Themen ist zum Beispiel Christus allein, der Glaube allein, das Wort Gottes allein, die Heilige Schrift allein aus Gnaden, also die reformatorischen Hauptartikel zum Beispiel. Und Randfragen... Naja, da fängt dann schon der Streit an, wenn ich jetzt was sage. Sage ich lieber nichts. Heißt aber, das ist doch zentral. Wer weiß, es gibt vielleicht immer welche. Also ich habe das mit dem Bart mal genannt, das ist so ein Beispiel. Wir fangen jetzt gar nicht erst an, Geschwister. Wenn man dann trotzdem noch andere als Christen stehen lassen kann, finde ich es gut. Wenn nicht, und es kann in beide Richtungen dann sein, dann finde ich es nicht gut. Man muss aber das Zentrale von der Bibel her dann begründen können. Wenn man es nicht begründen kann, dann würde ich sagen, dann lass doch den anderen auch ihren Glauben. Aber es gibt eine gewisse Grenze dann der Toleranz, auch in diesen Dingen natürlich. Wenn jemand sagt, naja, ob ich jetzt... was soll ich denn sagen? Ob ich mich jetzt jeden Abend betrinke, das stört doch Gott nicht. Hauptsache ich bin lustig, ne? Ich bin halt nicht trotzdem noch Christ sein. Ich weiß auch nicht, das kann dann doch eine gewisse Grenzüberschreitung sein. Ja? Wenn jemand wirklich dann immer sternhagelvoll ist und sagt, ich bin jetzt noch ein Vorbild. Ich kenne sogar solche Fälle. Und da muss ich sagen, das ist dann immer so, fallen, aufstehen und immer ununterbrochen so. Ich weiß vielleicht auch Fälle, ne? Okay, wir wollen nicht über Personen jetzt reden, aber ich sage nur, wir müssen schon ernst nehmen. Billige Gnade wäre dann auch nicht das Richtige. Aber ihr seht, es ist eine Gratwanderung. Was heißt Christsein? Das Zentrum muss Zentrum sein. Und die Randfragen, die sind auch nicht ganz unwichtig, aber dürfen nicht Christus aus der Mitte, den Herrn aus der Mitte verdrängen. Ist meine derzeitige Erkenntnis, ihr könnt mich gern korrigieren. Also das entscheidende, Christ bin ich nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und von daher klärt sich auch mein Lebensstil dann. Da machen mir Dinge, ich werde morgen Abend was auch darüber sagen, die ich vielleicht als Weltmensch gerne gemacht habe, gar keine Freude mehr. Ja, da habe ich ganz andere Zielsetzungen, ganz andere Freude im Herrn und im Dienst für ihn. Und früher, da musste ich dann vielleicht von einem Vergnügen ins andere immer stürzen und war immer dann leer zurückgekommen. Zum Glück war mir eine solche Jugend erspart blieben, muss ich auch sagen. Ich war also nie so ein Disco-Mensch oder so. Aber gut, das ist ja heute der Zeittrend, von einer Party zur nächsten zu hetzen. Und man findet dann doch nicht, was man eigentlich sucht. Christ bin ich nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der lebendige und heilige Gott wurde in seinem Sohn Mensch, um uns Menschen zu erlösen. Gott als Mensch wurde oder ist unser Erlöser. Er hat die Erlösung vollbracht, aber der Empfang der Erlösung erfolgt nicht automatisch, sondern nur, indem wir das Opfer Jesu Christi annehmen. Und das geschieht durch den Glauben, durch gar nichts anderes. Die Werke sind Folge davon. Der Glaube ist alles, was Gott von uns erwartet, aber uns auch schenkt. Der Glaube ist auch ein Geschenk. Alles, was wir tun können, überhaupt ist darum beten, dass uns Gott diesen Glauben schenkt und bewahrt und dass daraus Früchte des Glaubens, das heißt also gute Werke, erwachsen. Stimmt's? Siehst? Und so ist es doch. Und das befreit nämlich vor dieser ganzen Werkgerechtigkeit, die an manchen Religionen und auch Konfessionen Menschen dermaßen bedrückt und fertig macht, dass sie gar nicht froh werden ihres Glaubens. Ja, ich muss jetzt noch so viele Wachtürme verteilen, ich muss jetzt noch so viele Rosenkränze beten, wenn ich das nicht getan habe, bin ich kein rechter Christ. Vielleicht gibt es auch im evangelischen Bereich solche selbstgemachten Werke. Ich muss jetzt jedes Jahr die Bibel zweimal durchlesen. Sonst, ich nenne es irgendwann so ein Beispiel, gell? Dass man sich selber Werke jetzt auflegt, wenn ich das nicht erreicht habe. Oder auch, oh, heute habe ich jetzt keine stille Zeit gemacht, bin ich jetzt noch beim Herrn? Ja, ich will jetzt das nicht abwerten, die stille Zeit. Aber da gibt es auch so eine Werkerei. Und ist es dann noch aus der Freude und Liebe zum Herrn, wenn das ein Werk wird, frage ich mich dann auch. Wenn ich die stille Zeit nicht gern mache, gut, dann soll ich lieber mal ein paar Tage aussetzen und dann kriege ich vielleicht wieder Hunger. Ich sage jetzt mal was Gefährliches. Ich muss wirklich Hunger haben. Mir geht es auch so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht jeden Morgen immer die Zeit schon gehabt, wenn dann viel Stress mal ist. Aber deshalb bin ich doch nicht gleich vom Glauben völlig abgefallen. Da gibt es manchmal auch solche Werke. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir jetzt immer genau jeden Morgen so und so viel Stunden oder so das machen sollten. Sondern es steht einfach, denke ich, da, dass der Herr sich freut, wenn wir zu ihm beten, wenn wir zu ihm kommen, sein Wort lesen, aber so wie er es uns auch schenkt. Das heißt nicht, dass wir nachlässig werden sollten. Das ist wieder eine Gratwanderung, was ich jetzt sage. Aber ich wollte nur sagen, wenn es ein Werk wird und wenn wir dann sagen, wir sind jetzt keine Christen, wenn wir das nicht erfüllt haben und das nicht erfüllt haben, dann ist schon wieder eine Art Selbsterlösungslehre dabei. Ich weiß, diese Dinge sind jetzt sehr missverständlich, wenn man es jetzt aus dem Zusammenhang reißt. Auch auf der Kassette möchte ich dazu sagen. Aber ich will einfach nur sagen, die richtige Einordnung. Die stille Zeit aus Liebe, aus Freude heraus, aus Hunger nach Gottes Wort, ist was ganz anderes, als wenn es zu einer abzuleistenden Pflicht würde. Das wäre nicht gut. Oder wenn man singt, ja, wir singen jetzt halt, weil alle singen. Wir sollten mit dem Herzen mitsingen können. Kann uns der Herr auch schenken. Es gibt auch Zeiten, ich habe auch eine Zeit gehabt vor einigen Jahren, da konnte ich ein halbes Jahr nichts mehr sagen. Ja, da war ich ziemlich am Ende. Da darf man jemand auch nicht überfordern. Und darf man auch nicht sagen, ja, du musst jetzt predigen oder so, wenn es einfach nicht geht. Aber der Herr kann auch wieder aus Tiefen hervorführen und befreien. Die Erlösung ist vollbracht, aber der Empfang der Erlösung erfolgt nicht automatisch, sondern durch die Annahme des Opfers Jesu im Glauben. Und die Frage natürlich, haben wir alle, wie wir hier sitzen, diesen Herrn und Heiland schon im Glauben angenommen als unseren Herrn und Erlöser? Möge sich jeder auch heute Abend fragen. Jetzt wollte ich ja an Sie noch ein längeres Luther-Zitat bringen. Reicht die Zeit noch? Und die Kraft? Ja. Ich habe jetzt einfach gebetet, auch die letzten Tage, und habe gestern Abend noch, heute Nacht, ich habe noch bis 12 heute Nacht mal dran gearbeitet, an dem Seminar, an den Vorträgen. Und in der letzten Minute fallen einem noch die besten Zitate in die Hände manchmal. Heute Nacht um 12 bin ich noch auf diese Predigt gestoßen von Martin Luther. Ich habe allerdings auch wieder 3 Stunden Langlauf schon hinter mir gehabt, aber trotzdem noch bis 12. Aber ja, gut. Ich habe den Vorteil, dass ich meine Zeit gut einteilen kann, frei. Und da kann man sich auch immer wieder führen lassen. Dann ist nicht so jetzt mit der Stechuhr immer gleich, dass man um 8 Uhr abends aufhören muss, schon mitarbeiten. Das ist bei mir nicht so. Ich kann also noch länger arbeiten. Klingt jetzt komisch, gell? Also Martin Luther predigt zum Osterfest am 16. April in Wittenberg. 16. April 1525. Nicht 2000, ja, 1525. Und zwar über Markus 16, 1 bis 8, das leere Grab. Da hat Martin Luther gepredigt, 1525, über das leere Grab. Und da hat er das so schön formuliert, Christus und der Christ. So rum müsste man es an sich ja sagen, Christus und der Christ. Ich zitiere einfach einiges, jetzt nicht alles aus Zeitgründen. Also Luther sagt in dieser Predigt, er ist gestorben. Wozu? Um unserer Sünden willen. Er ist auferstanden. Wozu? Um unserer Gerechtigkeit willen. Diesen Spruch fasse, damit du die Frucht seines Todes und seiner Auferstehung fassest. Viel begreifen diese Worte in sich, um unserer Sünden willen und um unserer Gerechtigkeit willen. In dieser Stelle ist alles begriffen, was über Christus gepredigt werden kann. Alles. Erstens, Christus ist um unserer Sünde willen gestorben. Das heißt, ihm sind unsere Sünden aufgeladen. Er hat sie auf sich. Wenn ein Räuber sterben soll und ich möchte, dass er am Leben bleibe, so bleibt nur so viel übrig, dass ich sage, Lass den am Leben bleiben, ich will für ihn sterben. Es gibt tatsächlich auch solche Beispiele in der Geschichte, dass Menschen dann im KZ Buchenwald, der eine Pfarrer, der dann für einen anderen Familienvater sich geopfert hat, ist auch ein Beispiel aus der neueren Zeit. Lass den am Leben bleiben, ich will für ihn sterben. Luther spricht jetzt hier von einem Räuber, das ist nochmal noch krasser. Das sind ja praktisch wir als Sünder auch gemeint jetzt. Auf diese Weise kommt die Schuld des Räubers auf mich, auf Christus jetzt hier, sodass er selber sowohl von der Schuld als von der Strafe frei wird. Er ist kein Dieb mehr, denn ich sterbe für ihn und er darf nicht mehr dafür geschlagen werden. Christus trägt also die Sünde. Er, der keine hatte, und litt die Strafe, die er nicht verdiente, als der einzig Sündlose. Solche Worte begreift das Herz nicht, denn sie sind zu groß, außer wenn der Heilige Geist sie hineinschreibt, dass ich es nämlich gewiss weiß, dass ich kein Sünder sei und dass der nicht sterben soll und kein Sünder ist, beides auf sich nehme, sowohl die Sünde als den Tod. Ich bin kein Sünder mehr durch ihn. Sonst könnte ich gar nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Es kann nämlich nichts Unreines in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel sein. Und weil wir von uns aus die Unreinheit, die uns von Gott trennt, niemals wegtun können, können wir es nur, indem Christus die uns wegnimmt, indem wir uns mit ihm so identifizieren können, dass er unsere Gerechtigkeit wird und wir für ihn zur Sünde werden. Er unsere Sünde auf sich nimmt. Angenommen, ich bin ein Mörder. Jetzt habe ich dadurch alles verdient, die Verdammnis und alle Strafen der Hölle. Und nun soll ich ein freies Gewissen haben, dass mich die Sünde in keiner Weise mehr plagen darf. Wie begreift das ein Menschenherz? Das bringt aber wirklich ein ganz krasses Beispiel hier. Ich weiß doch, dass ich durch die Sünde den Tod verdient habe. Nun sagte ich von dem Dieb, wenn dieser einen anderen für sich sterben sieht, so weiß er, ich bin kein Dieb mehr. Dann ist er kein Räuber mehr. Für ihn fängt das Leben von vorne an. Neuanfang. Das ist ja das Geheimnis der Vergebung. Neuanfang. Ebenso, wenn ich ein Christ werde, so soll ich den Ruhm haben. Ich weiß von keiner Sünde. Aber sieh doch dein Sündenregister und dein Leben an. Wieso sagst du das denn? Antwort: Der keine Sünde hatte und den Tod nicht verdiente, der trug die Strafe. Also nur aus Gnade, nur durch ihn. Wollen Sie noch weiterhören von Luther? Da sollen wir lernen, wenn wir 100 Jahre lebten, so hätten wir genug daran zu lernen. Fang an, das zu glauben und sag mir dann, wie leicht das Glauben ist. Gib mir ein Herz, das diese Worte fasst. Das kann die ganze Welt nicht fassen. Und wenn der Himmel 100-mal größer wäre, könnte er es nicht fassen. Darum fasst es das Fleisch nicht. Der Geist muss es uns sagen. Ich stecke voller Sünde. Und nun höre ich, dass Gottes Sohn für meine Missetaten gestorben ist. Er spricht: Du hast Sünden und den Tod noch obendrein, aber ich will für dich einstehen, dass du weder Sünde noch Tod fürchten musst. Wenn ich das ansehe, so kann ich es nicht begreifen und das große Werk erfassen, dass Gott in meinem eigenen Fleisch zu uns kommt und die Sünde wegnimmt. Darum sind es feurige Worte, die verbrennen und verzehren alle Sünden. Und jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt bei Luther. Zweitens zeigen diese Worte an, dass es keinen Menschen auf Erden gibt, der nicht in Sünden ist. Wer ohne Sünden ist, der streiche das Wörtlein unser aus. Das unser, das bin ich und du. Er redet nicht von Kühen und nicht von Engeln. Wo sind also die, die mit ihren eigenen Werken ihre Sünden ablösen wollen? Mit ihren eigenen Werken, ja, ich bin recht und so. Sie sprechen, ich will durch meinen geistlichen Stand bewirken, dass Gott mir meine Sünden schenkt, indem ich so viele Rosenkränze bete, so viel tue, ja, so viel stille Zeit mache. Durch meine eigenen Werke will ich es abarbeiten. So aber spricht der Herr: Christus ist für deine Sünden gestorben. Wie reimt sich's mit diesem Wort? Und Christus, nun ja, wenn's deine Werke tun, warum stirbt er dann überhaupt noch, wenn's ja meine eigenen Werke tun? Und umgekehrt, daraus ist zu schließen, dass wir in so großen Sünden sind, dass alle Engel uns nicht helfen können. Wenn du auch aller Heiligen gute Werke hättest, so ist's nichts. also die Heiligen können uns auch nicht helfen, das sind nur Menschen. Sieh aber, wer der Mann ist, der für uns stirbt. Er ist der, der alles geschaffen hat. Haben Sie es gehört? Er ist der, der alles geschaffen hat und deshalb auch die Sünde wegnehmen kann. Er ist nämlich der Schöpfer im Vater. Also in solchen Sünden stecken wir, dass uns niemand erretten kann als Gott selber. Als Gott selber im Sohn. Darum müssen wir erkennen, dass wir tief in Sünden stecken und verzweifeln müssen. Und nun soll ich weder im Himmel noch auf Erden noch bei allen Kreaturen Hilfe suchen, sondern allein in diesem Wort, Christus ist um unserer Sünde willen gestorben. In diesen Worten liegt's. Ist es nicht eine schöne Predigt? Christus wird ich und ich werde Christus. Aber ich ergänze Vorsicht. Nicht als Personeneinheit jetzt, sondern in dieser Gemeinschaft und ja, in diesem Austausch. Ja. Nochmals meine Sünde auf ihn und seine Gerechtigkeit dann in mich. Dadurch werde ich eher, dass er für meine Sünden stirbt, sodass ich nicht sterben muss. Dadurch geschieht, dass er ich wird, dass ich um seinetwillen keine Sünden mehr habe und den Tod nicht leiden muss. Also hat ein Christ keine Sünden, denn Christus nimmt sie auf sich, wie Johannes in seinem ersten Briefe schreibt. 1. Johannes 1, Vers 7 und 2, Vers 1. Ein Christ stirbt zwar auch, aber sein Tod ist nur ein Schlaf, so sehr ist Christus in mich hineingekrochen, dass er alles, was mein ist, hat. Aber wie kriechen wir in ihn hinein? Das ist immer das schöne Bild, ganz in die Gnade hineinkriechen. Wie so ein Kind, was sich ankauert bei der Mutter oder beim Vater. Nun sagt, kommt der zweite größere Teil hier noch. Das ist das zweite Stück. Und er ist auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen. Das wäre ja schade, wenn es nur der Tod wäre und das Sterben. Nein, die Auferstehung kommt ja jetzt noch als abschließendes und entscheidendes dann. Am Kreuz der Tod und in der Auferstehung das Leben. Er ist auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen. Wie werden wir gute Menschen? Wie fängt man es an, dass der Mensch gerechtfertigt werde? Hier hast du das ausdrückliche Zeugnis, dass wir gerecht werden. Unser, das sind wir. Wer sich hier ausnehmen will, der suche einen anderen Christus. Bußgewand und Jungfräulichkeit nützt ihm dazu nichts. Das ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern eine Fremde, die vom Teufel kommt. Vor der Welt schmückt sie einen, aber wann wir sterben, fährt sie mit uns zum Teufel. Sie schält sich ab wie die Haut von der Schlange. Die Werkheiligen haben einen fremden Schmuck, den sie ablegen müssen so gut, wie die Reichen ihren Hof und ihre Kinder dalassen müssen. Dort stehen sie vor dem Gericht Gottes und haben nichts als nur äußerliche Güter. Darum heißt man solche Gerechtigkeit, also die eigenen Werkgerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Welt. Aber unsere Gerechtigkeit heißt so, wie hier der Text lautet. Schließt die Augen und hört zu. Das ist unsere Gerechtigkeit, dass Christus auferstanden ist. Das ist die Weise und die Form, um gerecht zu werden. Wenn du also glaubst, dass er Sünde und Tod auf sich nimmt, damit du kein Sünder mehr bist und nicht stirbst, und dass er um unserer Gerechtigkeit willen vom Tod erstanden ist, dann bist du gerecht. Er ist nicht gestorben, um in Sünden und Tod zu bleiben, denn so hätte uns nichts geholfen, was wir gelehrt worden sind. Sondern er sagt, ich will Sünde und Tod auf mich nehmen, um sie zu überwinden. Ich will jetzt etwas kürzen, sonst sitzen wir morgen früh noch da. Luther ist also endlos. Moment. Ja, vielleicht noch den Schluss hier. Daraus siehst du, dass Christus in uns ist und wir in ihm. Schräg gegenüber ist es. Ja, gute Nacht. Wir müssen langsam doch zum Ende kommen, glaube ich. Daraus siehst du, dass Christus in uns ist, schreibt nun Luther abschließend, und wir in ihm. In uns ist er, weil er herzutritt und die Sünde wegnimmt und Gerechtigkeit und ewiges Leben gibt, dass ich kein böses Gewissen mehr habe und den Tod nicht mehr fürchten, schmecken und fühlen brauche. Das Fleisch fühlt zwar den Tod und entsetzt sich vor ihm, aber nicht der Geist, wie Christus sagt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch fühlt alles, Tod und Sünde. Das heißt, unser Herz ist fleischlich, weil wir noch viel von fleischlichem Sinn und Gemüt an uns haben. Da tut der Tod noch weh. Sobald du aber diese Worte wirklich fassest, kannst du nicht sündigen und nicht sterben. Solange du glaubst, widerfährt dir nichts davon. Solange du glaubst. In diesem Sinn sagt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Da magst du tun, was du willst. Wenn er nicht um der Sünde willen gestorben ist, so bist du noch in Sünden und hast die Gerechtigkeit verloren. Da magst du suchen, was du willst. Also ich fasse zusammen. Die zwei Teile bei Luther hier. Christus ist um unserer Sünde willen gestorben und wir sollen um der Auferstehung Christi willen gerecht werden. Der Tod am Kreuz und die Auferstehung zum ewigen Leben. Ich denke, es war für viele von uns an sich jetzt schon alles bekannt. Nimm es mal an. Aber ich sage immer, eine neue Lehre ist meistens die Irrlehre. Und wenn wir, ja, deshalb gibt es halt so viele Theologien, die sich einander auch widersprechen. Und wenn wir hier am Wort bleiben und immer wieder die alte, überlieferte biblische Lehre verkündigen, dann denke ich, können wir hoffentlich, wenn es Gott schenkt, keine Irrlehre aufstellen, sondern einfach hier immer am Wort bleiben und das Wort auch über unserem eigenen Leben stehen lassen, damit wir nicht falschen Lehren und Lebensformen verfallen. Was heißt Christsein? Christsein in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte nochmal sagen, sind wir schon in Gemeinschaft mit diesem Herrn? Haben wir ihn in unser Leben aufgenommen? Haben wir ihn, der uns schon lange sucht und liebt, angenommen und unsere Liebe erwidert? Das möge auch jeder von uns und jede heute Nacht und die kommende Zeit prüfen. Und ich wünsche jedem, dass wir dieses Leben im Frieden Gottes erleben dürfen und einfach glückliche Christenmenschen sein dürfen. Und lasst uns noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben nun manches von deinem Wort her betrachtet, wer du bist. Und nicht nur wer du bist, sondern wer du für uns bist, was du für uns getan hast. Und dafür möchten wir dir danken, Herr, dass du nicht im Himmel beim Vater geblieben bist, sondern hier auf die Erde gekommen, um uns zu erlösen. Wir danken dir für dein Opfer am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir für deine siegreiche Auferstehung. Wir danken dir, dass du uns die Sünden vergeben hast durch deine Gnade und dass du ja den Glauben in uns wecken und stärken willst, auch heute Abend. Hilf da einem jeden, Herr, und lass uns nicht verloren gehen. Und so segne uns jetzt auch noch in dieser Nacht und in der kommenden Zeit, Herr. Behüte uns auch auf den Wegen, wer noch unterwegs ist, und segne uns. Amen.